Yeah. You know what?
Like laut und leise. Schnell und langsam.
No doubt.
Politisch, kritisch, witzig. Bürgerinnen und Bürger machen Radio. Bürgerradio aus der Volkshochschule.
Radio Grüne Welle.
Das erfrischende Umweltmagazin.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr hört gerade die letzte Ausgabe des Umweltmagazins Radio Grüne Welle in diesem Jahr. Wir senden jeden ersten Donnerstag im Monat nach den 20 Uhr Nachrichten auf den Frequenzen von Radio Wuppertal im Bürgerfunk. Wir bereiten wichtige und interessante Themen für euch auf, die ihr sonst kaum in den Medien findet. Eine seltene Gelegenheit, mehr zu erfahren als im Einheitsbrei des sonst üblichen Dudelfunks. Hier ein kurzer Querschnitt durch unsere heutigen Beiträge, von denen sich zwei mit den Bereichen Meeresschutz und Fischerei befassen und zwei mit dem Thema Weihnachten. Sascha wird die Gefahren für das Leben im Meer durch Schleppnetze berichten und die Verhinderer für ein entsprechendes Schutzabkommen benennen. Und Piotr bespricht den Film Darwins Albtraum über die Fischerei am Viktoriasee in Afrika. Evra berichtet dann über ökologische Weihnachtsbäume und ich habe mir ein paar Gedanken über Geschenke gemacht. Um die Sendung aufzulockern, spielen wir natürlich auch wieder vielfältige Musik zwischen den Beiträgen. Am Mikrofon ist Ralf, ich führe euch heute durch die Sendung. Die Interpretin des folgenden Musikstücks ist Sarah Jane Himmelsbach, die Geigerin, Flötistin und Sängerin des Folk-Duos Bardic. Der Titel Another World stammt aus ihrem gleichnamigen neuen Soloalbum.
Thank you.
Ein Schwerpunkt von Greenpeace liegt schon seit Jahren auch auf dem Thema Meeresschutz. Dieses Jahr verstärkte Greenpeace nochmals seine Bemühungen, eine Lobby für die Meere und deren Bewohner zu bilden. Das sicher zu Recht, denn die Meere geraten immer mehr dramatisch in Bedrängnis durch verschiedene Bedrohungen wie Überfischung, Verschmutzung und Klimawandel. Selbst die Tiefsee, der noch unerforschteste Ort der Erde, ist vor der menschlich verursachten Zerstörung nicht mehr sicher. Was Schleppnetze so alles anrichten und wie man die Tiefsee retten kann, berichtet Sascha im folgenden Beitrag.
New York, November 2006. Erneut sitzt die Generalversammlung der Vereinten Nationen zusammen, um über die Zukunft der Grundschleppnetzfischerei auf der Hohen See abzustimmen. Grund: Die Tiefsee gilt als eine der letzten unerforschten Regionen unseres Planeten. Nur wenige Menschen haben bisher die atemberaubenden Landschaften mit ihren steilen Gebirgszügen und tiefen Tälern gesehen. Wenn große Fischereiflotten weiter wie bisher mit ihren Netzen die Tiefsee durchpflügen, zerstören sie diesen einzigartigen Lebensraum. Die Welt tief unter der Ozeanoberfläche ist sehr viel artenreicher, als je vermutet wurde. Wissenschaftler und auch Fischer wissen heute, wie mannigfaltig das Leben in der Tiefe ist, und viele Arten gilt es noch zu entdecken. Mittlerweile schätzen Forscher die Vielfalt in der Tiefsee auf mehr als 10 Millionen Arten, durchaus vergleichbar mit dem einzigartigen Reichtum der tropischen Regenwälder. Die Fischindustrie hat mit zunehmender Gier nach Gewinnen und nicht nach Nutzen ihre Technik vorangetrieben, sodass 1500 Meter Wassertiefe kein Hindernis mehr darstellt. Höhere Motorenleistung, größere Netze, detailliertere Seekarten und verbesserte Navigations- und Sonarelektronik ermöglicht, in diesen Tiefen vorzudringen. Selbst Canyons und Steingründe werden befischt. Die riesigen Netze sind mit schweren Eisenplatten und Vorlaufketten bestückt. Für das Öffnen und Führen der Schleppnetze am Meeresboden werden zwei große Scherbretter verwendet, die bis zu 5 Tonnen schwer sind. Die Folge: Alles, was sich diesen Netzen in den Weg stellt, wird zermalmt. Fragile Hindernisse wie Korallenriffe haben gar keine Chance. Innerhalb von einigen Wochen zerstören die Schleppnetze das, was über Jahrtausende gewachsen ist. Übrig bleibt blanker Fels, Geröll, Korallenschutt. So wurden die Tiefseelebensräume vollständig zerstört, vergleichbar mit dem Kahlschlag der Urwälder. Und einmal zerstört, können die Korallen, wenn überhaupt, erst nach Jahrzehnten oder Jahrhunderten wieder regenerieren. Bei jedem Schleppnetzzug gehen viele unbekannte Arten für immer verloren. Dokumentiert sind solche verheerenden Schäden bereits vor den Küsten von Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland. Ein weiteres Problem der riesigen Netze ist, dass neben den Zielfischen auch große Mengen anderer Fischarten und weitere Wirbellose und Weichtiere ins Netz gehen. Der sogenannte Beifang. Diese nicht gewollten Tiere werden tot oder schwer verletzt über Bord geworfen. Diese Unmenge an Leben, das wie Müll weggeklappt wird, ist schon fast nicht mehr in Zahlen auszudrücken. Stellt man die katastrophalen ökologischen Auswirkungen dem Bedarf der Menschen an Fisch gegenüber, so ergibt sich automatisch die Frage nach dem Sinn dieser Tiefseefischerei. Wir von Greenpeace fordern schon lange ein Sofortverbot der Grundschleppnetzfischerei auf der Hohen See. Den Stopp, die Meere leer zu fischen und die Bewirtschaftung stets nach dem Vorsorgeprinzip einzuhalten. Die Zeit drängt. Denn die Diskussionen bei der UN-Generalversammlung in New York enden am 7. Dezember. Sascha, Greenpeace Wuppertal.
Das Kind heißt Einsamkeit. Es ist kalt und regungslos. Ich weine leise in die Zeit. Ich weiß nicht, wie du heißt, doch ich weiß, dass es dich gibt. Ich weiß, dass irgendwann
und in den Fenstern Kerzenlicht. Denn dort liegen sie zu zweit. Und ich warte nur auf dich.
Piotr hat sich einen interessanten, aber auch schockierenden Dokumentarfilm angesehen. In Radio Grüne Welle berichtet er darüber.
Der österreichische Regisseur Hubert Sauper berichtet in seiner vielfach prämierten Dokumentation Darwins Albtraum von den sozialen und ökologischen Auswirkungen der Fischwirtschaft am Viktoriasee in Tansania. Sein Film vereint sachliche Informationen, authentische und bewegende Interviews sowie Bilder, die man in seinen Nachtträumen nicht gern betrachten würde. Im Mittelpunkt des Films steht eine von der Weltbank und der EU finanziell geförderte wirtschaftliche Unternehmung. Im Viktoriasee, dem zweitgrößten Süßwassersee der Welt, knapp so groß wie Bayern, wird Viktoria Barsch gefischt, um in der regionalen Metropole Mwanza verarbeitet und fein filetiert nach Europa verfrachtet zu werden. Täglich verzehren 2 Millionen Weiße diesen Barsch, der in den 60er Jahren von englischen Wissenschaftlern im See ausgesetzt wurde und dort als Raubfisch mittlerweile rund 400 Fischarten verdrängte. Der See, eine trübe grün-blaue Wassermasse, ist zugunsten von Profitraten aus seinem natürlichen Gleichgewicht geraten. Die Menschen in Mwanza haben wenig von der dort ansässigen Fischwirtschaft. Die von Sauper präsentierte fischverarbeitende Fabrik beschäftigt rund 1000 Menschen, während ansonsten das Phänomen Armut durch Reichtum die weitaus meisten Bewohner in elenden und hoffnungslosen Lebensverhältnissen festhält. Armut durch Reichtum bedeutet, dass ein florierender Wirtschaftszweig, besonders in Entwicklungsländern, zur Bereicherung einer Elite führt, die Profite nicht zur humanen gesellschaftlichen Entwicklung, sondern zur Kontrolle und zur Ausbeutung der verarmten Bevölkerung nutzt. Darwins Albtraum könnte ich in Sierra Leone erzählen, nur wäre der Fisch ein Diamant, in Honduras eine Banane und in Angola, Nigeria oder Irak schwarzes Öl, so Sauper, der während der Dreharbeiten mehrfach verhaftet wurde und den Großteil seines Filmbudgets dafür aufwenden musste, um sich aus der Haft zu befreien. Die Profiteure, EU, Weltbank, die Regierung Tansanias und die beteiligten Unternehmen loben sich selbst. Wurde doch immerhin in Afrika eine nach Weltstandards arbeitende Fischfabrik hochgezogen, konnte doch immerhin ein afrikanischer Markt zum Geschäftspartner Europas werden. Es lebe der freie Markt. Das Flaggschiff der Springer-Presse, die Welt, ist derweil vielleicht im Auftrag einiger Werbekunden um eine Rehabilitierung des Viktoria-Barsches bemüht, bei dessen Transport, etwa von Nairobi nach Frankfurt, pro Kilogramm Fisch 2 Liter Kerosin verbraucht werden. Hubert Saupers Darwins Albtraum erhalten Sie bei Amazon.de für 14 Euro und bei Greenpeace.de kostenlos einen Fischratgeber, der Sie darüber informiert, welchen Fisch Sie essen können, ohne dabei zu einem Komplizen eines zynischen, umwelt- und menschenvernichtenden neoliberalen Marktes zu werden.
Auf der meine Hände.
Der erste Advent ist schon vorüber, die Glühweinbuden verströmen ihren Duft und Lichterketten zieren Balkone wie Schaufenster. Nein, es lässt sich nicht mehr leugnen, bald ist Weihnachten und schon bald, ja bald, da steht er an, der Weihnachtsbaumkauf. So ein Stück Natur, festlich geschmückt im heimischen Wohnzimmer, macht vielen das Christfest erst vollkommen. Doch woher kommen unsere Weihnachtsbäume? Worauf kann ich aus ökologischer Sicht beim Christbaumkauf achten? Eva hat recherchiert.
Schätzungsweise 24 Millionen Weihnachtsbäume sind es, die in Deutschland jährlich verkauft werden. Der klassische Tannenbaum, mit dem wir meistens von uns groß geworden sind, ist dabei in Wahrheit eine Fichte, nämlich die heimische Rotfichte. Von Großhändlern werden sie im Allgemeinen aus den deutschen Mittelgebirgen bezogen. Bei der Aufforstung werden Fichten zunächst sehr eng gepflanzt, damit nur geringe Verzweigung auftritt. Nach einigen Jahren müssen die Bestände dann durchforstet, also ausgedünnt werden. Hierbei fallen kleine Fichten an, die dann als Weihnachtsbäume verkauft werden. Zwar sind diese Fichten für die heimischen land- und forstwirtschaftlichen Betriebe eine wichtige Einnahmequelle bei der Waldpflege, andererseits müssen sie aber auch betrachtet werden als Nebenprodukt der unökologischen Fichtenmonokulturen. Fichten aus Durchforstungen sind häufig keine perfekten Weihnachtsbäume. Ihre Stämme sind nicht immer kerzengerade und die Abstände zwischen den Ästen sind oft recht groß. Aus diesem Grund geht der Trend in deutschen Haushalten deutlich zur Edeltanne. Die Nordmanntannen, pazifischen Edeltannen oder amerikanischen Blaufichten erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, da sie eine symmetrische Form und attraktive Nadeln besitzen. Wegen ihres langsamen Wachstums können diese Bäume aber nicht in Mischkultur mit heimischen Fichten eingepflanzt werden. Weil sie jedoch eine gute Einnahmequelle darstellen, sind einige Land- und Forstwirte dazu übergegangen, Edeltannen in regelrechten Plantagen anzupflanzen. Da es einen großen Arbeitsaufwand bedeutet, die langsam wachsenden Edeltannen von Kräutern und Gräsern freizuschneiden, werden häufig Unkrautbekämpfungsmittel eingesetzt. Auch der Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln ist bei Edeltannen keine Seltenheit. Denn Monokulturen sind insbesondere dann anfällig für Schädlinge, wenn es sich um nicht heimische Baumarten handelt. Da deutsche Weihnachtsbaumkulturen die Nachfrage nach Edeltannen nicht mehr decken können, werden viele Bäume aus Irland oder Dänemark importiert, was natürlich einen unökologisch langen Transportweg und wenig Informationsmöglichkeiten über die Art des Anbaus bedeutet. Ist der Baum mit Wurzelbeilen eine umweltverträgliche Alternative? Leider nein, denn dem Wald geht beim Ausgraben wertvoller Humus verloren und in Hanglagen kann es durch Grabung eine Erosion geben. Viele Bäume gehen nach dem Weihnachtsfest beim Auspflanzen ein, da sie zu lange in beheizten Räumen gestanden haben. Und für einen naturnahen Garten ist es ohnehin empfehlenswerter, heimische Laubgehölzer anzupflanzen. Auch von Plastikbäumen aus PVC ist aus ökologischer Sicht abzuraten. Niederländische Verbraucherschützer haben die Umweltbelastung dieser Bäume von der Produktion über die Nutzung bis hin zur Entsorgung durch Verbrennung verglichen. Ihr Fazit? Selbst wenn man in 20 Jahren nur einen Plastikbaum kauft, ist die Umweltverträglichkeit von echten Bäumen immer noch besser. Was kann man also tun, möchte meinen sein, oh Tannenbaum, nicht mit schlechtem Gewissen anstimmen. Am ökologischsten wären solche Weihnachtsbäume, die aus FSC-zertifizierten Betrieben und damit aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen. Anstelle von Chemikalien sorgen hier Schafe dafür, dass die kleinen Bäumchen ungestört wachsen können. Die Bäume werden in Mischkulturen angepflanzt und sind damit widerstandsfähiger gegen Krankheiten. Diese FSC-zertifizierten Weihnachtsbäume sind jedoch nicht immer leicht zu bekommen. Eine heimische Rotfichte, möglichst aus einer Durchforstung, ist ökologisch immer noch deutlich sinnvoller als der Kauf einer Edeltanne. Erkundigen Sie sich, ob beim Anbau Chemikalien eingesetzt wurden. Mit dem Weihnachtsbaum holt man sich ein Stück Natur ins Wohnzimmer. Bedenken Sie dies, wenn der Stamm nicht allzu gerade gewachsen sein sollte.
We'll be right back.
Weihnachten naht und wie jedes Jahr hattet ihr wahrscheinlich, wie auch ich, wieder den Eindruck, die Weihnachtsplätzchen sind noch ein paar Tage früher im Supermarktregal gewesen als letztes Jahr. Nun ist es auch wieder die Zeit, in der die Leute in unserem, im Durchschnitt immer noch reichen Land, einem eigenartigen Rausch verfallen, dessen Droge Konsum genannt wird. Doch es könnte auch die Zeit sein, sich zu überlegen, nicht die dritte PlayStation, die siebte Krawatte oder irgendein noch schnell gekauftes, neu und unnützliches Ding für entsprechend Kind, Vater oder Freundin zu kaufen. Und das Ganze auch noch in Geschenkpapier einzupacken, für das die letzten Urwälder dieser Erde dran glauben müssen. Oder womöglich in Plastikfolie, schließlich wollen unsere Kunststoffindustrie und unsere Energieversorger ja auch leben, oder? Wie wäre es stattdessen mit Ideen, die Freude bereiten und sogar noch sinnvoll sind? Sinnvoller zumindest als vielleicht eine Mikrowelle mit Internetanschluss oder energiesparender als ein 600 Watt Plasmafernseher oder sozialer als ein wahrscheinlich in China unter miesesten Arbeits- und Umweltbedingungen gefertigter Ramsch aus einem dieser dutzenden neu- und unnützlich Läden, wie sie zurzeit überall aus dem Innenstadtboden sprießen. Gibt es noch Ideen jenseits von Luxus- und Ramschwaren? Ja, es gibt sie. Wie wäre es denn, mal ein Stück Urwald zu verschenken? Symbolisch natürlich, mit schöner Urkunde. Rechtlich übertragen wird er dann zum Beispiel den Einwohnern vor Ort. Die haben womöglich ganz andere und lebensbedrohlichere Sorgen als viele von uns. Oder wie wäre es mit einem Los einer Lotterie für einen gemeinnützigen Zweck? Da kann der Beschenkte als möglicher Gewinner Freude dran haben oder allein die Absicht, die dahinter steht, kann Freude machen. Auf jeden Fall freuen sich die Menschen, denen das durch die Lotterie eingenommene Geld zugute kommt und die es zum Beispiel aus sozialen oder gesundheitlichen Gründen gebrauchen können. Oder wie wäre es mit einem immateriellen Geschenk, wie zum Beispiel Zeit? Sich Zeit zu nehmen, mal mit seinem Kind einen schönen Ausflug zu machen, zum Beispiel auf einem Biobauernhof in der Umgebung, mit Tieren. Und dabei direkt noch im Hofladen leckeren Kuchen für die Kaffeetafel direkt nebenan zu kaufen. Oder wie wäre es, wenn man einem lieben Menschen einen ökologischen Stromanbieter empfiehlt, mit dem Angebot, die erste Zeit dessen Stromrechnung zu übernehmen? Dies ist die einfachste Art, den Atomausstieg zu beschleunigen, beziehungsweise auf jeden Fall eine Art, den Klimaschutz ernst zu nehmen und auch noch schön zu verpacken. Apropos verpacken. Muss es eigentlich Hochglanzgeschenkpapier sein? Ist das eigentliche Ziel des Verpackens nicht hauptsächlich der Reiz des Auspackens? Reicht dafür nicht zum Beispiel auch Zeitungspapier oder wer es bunter mag, vielleicht Reste einer alten Tapete? Oder schöne Seiten des letzten Wandkalenders? Oder ein Behälter, den man wiederverwenden kann? Ich denke, die Kreativität kennt da auch keine Grenzen. Und wenn einem bei der Frage, was man sich denn dieses Jahr zu Weihnachten wünscht, mal wieder nichts wirklich Sinnvolles und Wichtiges einfällt, könnte man seine Freunde und Verwandtschaft dazu animieren, für einen guten Zweck zu spenden. Für weitere Details zu den besprochenen Tipps und weitere Ideen könnt ihr uns gerne befragen unter der Telefonnummer 441780 oder mit uns übers Internet Kontakt aufnehmen über unsere Homepage www.radiogrünewelle.de. In diesem Sinne wünscht Radio Grüne Welle sinnvolle, umweltfreundliche und geruhsame Weihnachten.
People there, they look after me.
Grüne Welle.
Das erfrischende Umweltmagazin.
Und hier noch eine Meldung in eigener Sache. Wie wir vor kurzem erfahren haben, plant die CDU-FDP-Koalition im nordrhein-westfälischen Landtag eine drastische Einschränkung der Sendezeiten und der Gelder für den Bürgerfunk in Nordrhein-Westfalen. Dazu soll unter anderem das Mediengesetz geändert werden, das dem Bürgerfunk das Recht gibt, auf den Frequenzen der Lokalradios zu senden. Dies ist sinnvoll, durchbricht es doch das faktische Meinungsmonopol der privaten Lokalradios bzw. des privaten Rahmenprogramms Radio NRW. Radio Grüne Welle ist mit über 15 Jahren eine der ältesten Magazine im Bürgerfunk Wuppertals. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Menschen sich gerne ehrenamtlich im Bürgerfunk engagieren und auch gerne die Gelegenheit nutzen, dadurch wichtige Themen an die Menschen zu bringen. Politiker aller Parteien schwafeln oft darüber, wie gut es sei, wenn Menschen ehrenamtliche Aufgaben übernehmen. Doch wenn es darum geht, diese Ehrenamtlichkeit, zum Beispiel im Bürgerfunk, durch ausreichend Geld für Bürgerfunkstudios und deren Personal zu unterstützen, wird offensichtlich dem flachen Kommerz der Vorrang gegeben. Denn wenn der Bürgerfunk nicht gesendet wird, läuft stattdessen der Privatsender Radio NRW landesweit. Und dieser meint, seine Werbeeinnahmen vermindern sich durch das Senden des Bürgerfunks auf dessen Frequenz. Nachdem der Bürgerfunk in Wuppertal nun schon auf diese hörerschwache späte Uhrzeit abgeschoben wurde, soll nun auch noch die Gesamtzeit des Bürgerfunks reduziert werden. Im Endeffekt wäre das der langsame Tod des Bürgerfunks. Dabei bietet nur er eine solche Vielfalt von Themen und ungefilterten Meinungen. Nirgendwo sonst haben die Menschen in Wuppertal diese Möglichkeit dazu. Protestiert daher bei der CDU-FDP-Landesregierung für Meinungsfreiheit und Vielfalt des Bürgerfunks durch finanzielle Förderung der Studios und durch Beibehaltung der Länge der Sendezeit. Fordert außerdem eine hörerfreundlichere Sendezeit. Weitere Infos gibt es bei uns unter der Telefonnummer 441780 oder kontaktiert uns über unsere Homepage www.radiogrünewelle.de bzw. über die Homepage von Greenpeace Wuppertal.
Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight.
Get up, stand up
in the morning.
Das erfrischende Umweltmagazin. Erfrischende Umweltmagazin.
Ihr habt die Dezemberausgabe von Radio Grüne Welle gehört. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch nächstes Jahr am ersten Donnerstag im Januar nach den 20 Uhr Nachrichten wieder einschaltet, hier auf der Frequenz von Radio Wuppertal. Der Donnerstag ist dann der 4. Januar. Im Internet erreicht ihr uns unter www.radiogrünewelle.de oder über die Homepage von Greenpeace Wuppertal. Hadi Siewert war heute wieder in der Technik. Ein herzliches Dankeschön an ihn für seinen hohen Einsatz. Der Moderator der heutigen Sendung war Ralf am Mikrofon. Ich wünsche noch einen schönen Abend und sage Tschüss bis zum nächsten Jahr.
Les bord de la place rouge. Dans ce froid sibérien où rien ne bouge. Flotte sur les murs du Kremlin les emblèmes de l'État prolétarien. Quand frombissent loin les limousines de la nomenclature, à la base le portrait de Lénine.
Try to explain, makes you forgive and forget. Try to explain, makes you forgive and forget.